So we ought not be fooling, and nobody should be fooling ourselves, by the Kremlin's now recent claim that it will suddenly just reduce military attacks near Kyiv, or any reports that it's going to withdraw all its forces. Has there been some movement by some Russian units away from Kyiv in the last day or so? Yeah, we think so. Small numbers. But we believe that this is a repositioning, not a real withdrawal, and that we all should be prepared to watch for a major offensive against other areas of Ukraine. Russia has failed in its objective of capturing Kyiv. It's failed in its objective of subjugating Ukraine, but they can still inflict massive brutality on the country, including on Kyiv. We see that even today in continued airstrikes against the capital city.
Das ist der Pentagon-Sprecher John Kirby, also der Sprecher vom amerikanischen Verteidigungsministerium, der gesagt hat, dass er den russischen Ankündigungen nicht traut, dass sie Kiew weniger werden beschiessen. Willkommen zu einer neuen Folge vom Podcast von Tamedia «Alles klar, Amerika» zu den USA. Wie also ist die russische Ankündigung zu verstehen, dass sie sich werden mehr zurücknehmen? Und was ist die amerikanische Reaktion darauf? Und vor allem, was hat das alles zu tun mit dem Joe Biden, seiner Rede in Warschau, wo er gefordert hat, dass der Wladimir Putin von der Macht soll entfernt werden?
For God's sake, this man cannot remain power.
Darüber unterhalte ich mich mit dem Martin Kilian, unserem langjährigen Korrespondent in den USA. Er ist in Charlottesville im US-Bundesstaat Virginia und ich bin Christoph Münger und leite das Ressort International von der Tamedia-Redaktion in Zürich. Guten Tag, Martin.
Guten Tag, Christoph.
Martin, wir haben es gehört am Anfang, die US-Regierung ist nicht wirklich davon überzeugt, dass sich dort Russen werden, mindestens zum Teil zurückziehen. Wie siehst du die Entwicklung von dem Krieg in der Ukraine?
Ja, ich würde dem Pentagon-Sprecher Admiral Kirby zustimmen. Es gibt hier sehr viel Skepsis diesbezüglich und man muss sich ja nur an den Krieg in Tschetschenien erinnern, an Grosny. Da haben sich die Russen auch zurückgezogen für eine Weile, haben die Stadt Grosny mit schweren Kanonen und mit Raketen belegt und sich neu aufgestellt. Also ich glaube schon, dass Skepsis angebracht ist hier.
Ja, ich bin einverstanden und du hast Grosny erwähnt, ich würde Aleppo, überhaupt Syrien erwähnen. Dort hat es ab und zu eine Waffenruhe gegeben, wie man gesagt hat, und die Russen haben das immer benutzt, um Truppen, die müde waren, rauszurotieren und neue, frische Truppen einzurotieren. Aber das Signal, das die Russen ausgesendet haben, jetzt bei diesen Verhandlungen in der Türkei, hängt das irgendwie mit den beiden seiner Rede in Warschau zusammen, wo er noch gesagt hat über Putin, um Gottes Willen, der Mann sollte nicht an der Macht bleiben?
Ja, eigentlich genau das Gegenteil. Also man geht ja allgemein davon aus, dass dieser Satz von Joe Biden nicht sehr gut war, dass er nicht sehr wohl bedacht war und dass er Putin eher in eine Ecke drängen würde und eher unnachgiebiger machen würde. Ich kann eigentlich keinen Zusammenhang zwischen der neuesten russischen Handlung und diesem Satz in Bidens Rede in Warschau erkennen.
Wir hören aber trotzdem rasch in die Rede rein mit dem entscheidenden Satz, der so Schlagzeilen gemacht hat.
A dictator bent on rebuilding an empire will never erase a people's love for liberty. Brutality will never grind down their will to be free. Ukraine will never be a victory for Russia. For free people refused to live in a world of hopelessness and darkness. We will have a different future, a brighter future, rooted in democracy and principles, hope and light, of decency and dignity, of freedom and possibilities. For God's sake, this man cannot remain power.
Das also der Joe Biden mit seiner sehr bemerkenswerten, zum Teil auch historisch genannten Rede in Warschau. Er hat nicht Wladimir Putin nicht namentlich genannt, aber er hat natürlich alle gewusst, dass es um ihn geht. Und man kann das als Regime Change, als Aufforderung zum Sturz verstehen. Zumal der Biden vorher den Putin bereits als schlechter und als Tyrann bezeichnet hat. Jetzt Martin, man hätte ihn können lesen, ja, da hat sich jetzt der Biden wieder verplappert. Das wird so ein allgemeiner Konsens. Oder ist es allenfalls doch einfach wirklich eine kalkulierte Provokation gewesen?
Wir wissen es nicht, Christoph. Natürlich, wenn Biden von Regime Change spricht oder das meint, ja, wenn er also sagt, Putin muss gehen, Regime Change, das ist natürlich a loaded phrase. Regime Change, das ist Saddam Hussein, Regime Change, das ist Muammar Gaddafi. Beides keine Sternstunden amerikanischer Außenpolitik. Und es ist dann auch in gewissen Kreisen so aufgenommen worden. Ich denke schon, er hätte das lieber nicht sagen sollen. Eine kalkulierte Provokation, ich kann mir das nicht vorstellen. Beim besten Willen nicht. Ich glaube, er hat sich verplappert.
Ja, aber ich meine, der Begriff Regime Change hätte er nicht verwendet. Das müssen wir schon auch noch feststellen.
Richtig, gesagt, ja, aber es ist natürlich impliziert drin, wenn er sagt, der Mann kann nicht an der Macht bleiben, heißt das, der Mann muss weg. Genauso wurde das auch mit Saddam Hussein formuliert, ja. Ich meine, Christoph, wir haben hier ein Grundproblem. Die amerikanische Politik hat stark an moralischer Autorität verloren. Das muss man eben sagen. Das ist wegen dem Irak, das ist Afghanistan, das ist Libyen, obwohl man in Libyen noch sagen kann, dass die Europäer vorne dran, die Briten und die Franzosen, die Amerikaner mit reingezogen haben. Trotzdem, Washington stünde heute glaubwürdiger da, wenn sie diesen Mist in der Vergangenheit nicht gemacht hätten.
Absolut. Und der Blinken, der Außenminister, muss sich dauernd rechtfertigen im UNO-Sicherheitsrat. Trotzdem, also wenn man dieser Rede zulassen, wenn man dem Joe Biden zugelassen hat, also ich habe gefunden, das ist sehr eine starke Rede gewesen, oder? Die Haie werfen sie mir immer vor, er sei schwach und zu nachgiebig gegenüber dem Putin. Und jetzt hat er mal gesagt, was eigentlich die meisten Leute denken auf dieser Welt. Ist das so falsch?
Nein, wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich zeigt er damit einfach Charakter. Er zeigt, was er von Herzen aus denkt. Aber seltsamerweise ist ihm natürlich auch das angekreidet worden. Man spricht hier also von Bidens Geschichte von Versprechern. Und die Republikaner sagen, aha, wieder ein Versprecher. Der Mann ist halb senil, bla bla bla. Und natürlich, das muss man auch mal sagen, Christoph, bisher, obwohl Biden eine ziemlich formidable Figur in der ganzen Ukraine-Krise im Krieg gegeben hat, sind seine Umfragewerte am absoluten Tiefpunkt angelangt. Und ich weiß nicht, ob ihm diese Rede in Warschau irgendwie helfen könnte, aus diesem Umfrageloch wieder rauszukommen. Wahrscheinlich nicht.
Wir kommen auf die Umfrage noch zu reden, ein bisschen später. Jetzt aber zuerst noch mal die Rede. Also es hat ja dann, was deine These stimmt, dass ein Verplamprox ist, es hat natürlich einen Rückzieher gegeben aus dem Weissen Haus und auch andere haben da sofort probiert, zu korrigieren und einzugreifen. Ist die Sache eigentlich heute noch ein Thema oder ist es, wie es ein US-Botschafter gesagt hat, eine One-Day-Story gewesen?
Ja, ich glaube, dass das durch ist. Ich glaube, dass das vorbei ist. Und man hat sie ja auch so erklärt, oder Biden selber hat es ja dann am Ende mit einer schönen Wendung erklärt, dass er eben emotional das gesagt hat, was ihm am Herzen lag. Das ist eigentlich schön, dass ein Politiker sagt, was ihm am Herzen liegt. Aber trotzdem, vielleicht war es doch ein bisschen ungeschickt. Es ist trotzdem durch. Ja. Ich glaube nicht, dass irgendwelche Politik aufgrund dieser Äußerung gemacht wird und von daher also auch Regime Change in Moskau eine Sache ist, die niemand wirklich in Washington ernsthaft anstrebt, mit Ausnahme von ein paar Verrückten.
Ja. Ich glaube, das weiß eigentlich auch Moskau. Jetzt die angekündigte, also die eingangs erwähnte Ankündigung von den Russen, nicht mehr so stark auf Kiew zu schiessen, die Truppen mehr zurückzunehmen, mehr sich auf den Osten zu konzentrieren, das ist das eine. Dann haben wir die beiden Reden in Warschau. Auf was hoffen die USA eigentlich in der Ukraine? Auf ein militärisches Patt, auf eine Verhandlungslösung oder sogar auf einen ukrainischen Sieg?
Im besten Fall natürlich auf den ukrainischen Sieg, aber das wird sich wohl kaum einstellen. Man muss übrigens, Christoph, an dieser Stelle auch mal sagen, dass die amerikanischen Nachrichtendienste sich in der Frage gehörig geirrt haben. Also ein Patt, wie es im Moment wohl auf dem Schlachtfeld da ist, zu erwarten wäre also völlig außergewöhnlich gewesen. Niemand hat sich darauf eingestellt. Ich denke mal, dass die beiden Administrationen mit einer Verhandlungslösung zufrieden wäre, die die Integrität der Ukraine größtenteils belässt, und die eben der Ukraine auch den Weg freimacht, irgendwann in der Zukunft EU-Mitglied zu werden. Einen militärischen Sieg, es gibt hier Kreise, die es für möglich halten. Ich halte das für ein Gespenst. Für Irrwitz, das ist nicht drin meiner Ansicht nach, aber bitte, es wäre nicht das erste Mal, dass ich mich täuschen würde.
Ja, ja, und gerade in dem Konflikt, also sind wir ja überrascht, dass die Ukraine überhaupt so lange durchhebt, das muss man schon auch sehen, oder? Und jetzt die Historikerin Dan Applebaum, sehr bekannte Frau polnischer Herkunft, die aber schon lange in den USA lebt, die hat in einem Artikel im The Atlantic, ein bekanntes Magazin in den USA, gefordert, man müsse unbedingt dafür schauen, dass es einen Sieg gibt von der Ukraine, und zwar, weil da auch Demokratie im Westen können gerettet werden, weil die ja extrem unter Druck ist von diesen antiliberalen Tendenzen und deren antiliberalen Politik vom Wladimir Putin. Ist das Wunschdenken oder was?
Ja, würde ich schon Einfluss? Sagen. Also ich denke mal, dass die Freiheits- und Gerechtigkeitspartei in Polen sich nicht wird beeindrucken lassen von dem Sieg der Ukrainer in diesem Konflikt mit Russland, genauso wenig wie Herr Orban in Ungarn. Die Anne Applebaum ist wirklich sehr gut, was das alles angeht, aber da ist schon eine Menge Wunschdenken mit dabei. Auch wenn, das muss man auch sagen, das Pentagon und der amerikanische Generalstab überhaupt nicht beeindruckt sind von der russischen Armee. Man sieht ja auch, dieser Vormarsch auf Kiew ist natürlich jetzt endgültig zum Stocken gekommen. Die russische Armee hat erhebliche Mängel gezeigt, erhebliche Mängel. Und man muss jetzt eben abwarten, ob die Russen tatsächlich neue Verbände reinbringen können, um wieder aufzustocken, was sie verloren haben. Jedenfalls, ich glaube, da wirst du mit mir einer Meinung sein, Christoph. Keiner von uns, weder du noch ich, hätten vor 4 Wochen erwartet, dass die Lage auf dem Schlachtfeld so ist, wie sie jetzt Ende März ist in der Ukraine.
Auf gar keinen Fall. Und ich habe jetzt etwas gelesen von Anthony Beaver, ein britischer Militärhistoriker, der sehr interessante und gute Bücher geschrieben hat, die sich auch gut verkauft haben. Und der hat gesagt, dass der Putin eigentlich militärstrategisch stehen geblieben ist im Zweiten Weltkrieg, so wie die Panzer eingesetzt worden sind. Also jetzt nicht der Putin, sondern die russischen Streitkräfte natürlich. Mhm. Also bleibt ihm eigentlich in der jetzigen Situation, jetzt ein bisschen grob gesagt, eigentlich nur noch die Nukleare-Option. Jetzt hat aber der Kreml-Sprecher, der Sprecher von Wladimir Putin, Dmitri Peskov, sich diesen Spekulationen entgegengestellt und hat gesagt, Russland könne Atomwaffen einsetzen, aber hat das nachher auch wieder dementiert. Wir lassen auch da kurz rein.
Well, first of all, we have no doubt that all the objectives of our special military operation in Ukraine will be completed. We have no doubt about that. But any outcome of the operation, of course, is not a reason for usage of a nuclear weapon. We have a security concept that very clearly states that only when there is a threat for existence of the state in our country, we can use and we will actually use nuclear weapons to eliminate the threat for the existence of our country. Let's keep these two things separate. I mean, existence of the state and special military operation in Ukraine. They have nothing to do with each other.
Das ist also der Dmitri Peskov, der Sprecher von Wladimir Putin, in einem Interview mit dem amerikanischen TV-Sender PBS. Er hat eben gesagt, niemand eigentlich denkt an einen Einsatz von Nuklearwaffen. Und er hat gesagt, ihre Doktrin sei so, dass nur wenn das Land eigentlich seiner Existenz bedroht, sage, dann würde Russland so einen Einsatz erwägen und auch durchführen. Und er hat vor allem darauf hingewiesen, also einerseits werden sie in der Ukraine alles erreichen, was sie wollen, und andererseits hätten die beiden Sachen nichts miteinander zu tun. Wie siehst du das, Martin?
Ja, natürlich. Zunächst mal, was heißt schon Bedrohung der Existenz? Das ist natürlich ein sehr weit gefasster Begriff. Zweitens, man sollte vielleicht nicht unbedingt jemandem irgendwas glauben, der wochenlang und monatelang gelogen hat über seine Absichten in der Ukraine. Oder wie man im Amerikanischen sagt, his word is dirt. Sein Wort ist Schmutz. Also ich sehe also nun wirklich nicht, warum man Dmitri Peskov irgendwas abnehmen sollte. Auf der anderen Seite gibt es natürlich unheimlich viele Optionen für die Russen, was diesen Krieg angeht. Man kann sich zum Beispiel vorstellen, dass die Bombardierung der ukrainischen Städte wie im Fall Aleppos oder im Falle Grosnys einfach weitergeht, auch wenn sie auf dem Schlachtfeld selber ins Stocken gekommen sind. Aber generell muss man eben sagen, dass es schon irre ist, wie sich die Doktrinen jetzt irgendwo verkehrt haben. Christoph, du erinnerst dich wahrscheinlich, du bist ja alt genug, dass während des Kalten Krieges es galt, dass die NATO-Staaten wahrscheinlich zuerst zu taktischen Atomwaffen greifen müssen, weil ein konventioneller Krieg gegen die Sowjetarmee nicht gewonnen werden konnte in Zentraleuropa. Und nun könnte man argumentieren, dass genau das Gegenteil der Fall ist, dass nämlich die russische Armee nicht imstande sein würde, vielleicht einen Vormarsch der NATO-Staaten nach Belarus und in die Ukraine und nach Russland rein zu stoppen und deshalb frühzeitig auf taktische Nuklearsprengköpfe angewiesen wäre. Aber das sind alle Spekulationen. Wir wissen allerdings, dass genau wie die USA die Russen jede Menge taktischer Nuklearsprengköpfe haben, mindestens 1500. Und einige von diesen sind so klein, dass sie also ein Viertel, ein Drittel, ein Viertel oder noch weniger der Sprengwirkung der Hiroshima-Bombe haben. Das heißt, man könnte sie wirklich im Schlachtfeld einsetzen. Trotzdem, wie du weißt, hat man in Washington und in Brüssel ganz klar gemacht, wenn es zum Einsatz von irgendwelchen nuklearen Waffen kommt, wird eine rote Linie überschritten, genauso wie beim Einsatz von Chemie- oder Biowaffen. Aber ich bin eigentlich relativ optimistisch, dass es dahin nicht kommen wird. Nur wir wissen es eben nicht genau. Jedenfalls würde ich Dmitri Peskov mal überhaupt nichts abnehmen oder nur sehr wenig.
Ja, dein Hinweis, dass sich die Doktrin, dass es jetzt gerade umgekehrt ist als während dem Kalten Krieg, ich weiß nicht, ob das stimmt. Ich meine, in den 50er Jahren ist es so gewesen, da sind die russischen oder sowjetischen Panzerdivisionen viel schwächeren NATO-Truppen gegenübergestanden, oder? Und dann hat man gesagt, ja gut, wenn der erste Stiefel kommt, dann kommt die Atombombe. Dann ist der Kennedy an die Macht gekommen, Anfang 60er, und hat gesagt, ja nein, ich will nicht nur die alles oder nichts Alternative, und hat dann da konventionell sehr stark aufgerüstet, auch in Europa. Und das hat zu mehr Flexibilität geführt in der Reaktion. Die Strategie hat dann ja auch Flexible Response geheißen, oder eine Strategie von Multiple Options, also eben mehrere Möglichkeiten. Ich glaube nicht, dass die NATO, also steht ja nicht zur Diskussion, dass sie Weißrussland oder also Belarus oder auch Russland angreifen, aber ich glaube, sie sind auch nicht in der Lage dazu. Ich glaube, die NATO-Staaten haben jetzt seit 1989 eigentlich ihre Militärbudgets runtergefahren. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie die russische Armee in diesen kleinen baltischen Staaten, die keine strategische Tiefe haben, könnten aufhalten. Oder wie siehst du das?
Ich kann mir eigentlich nach der saumäßigen Vorstellung der russischen Verbände in der Ukraine alles vorstellen. Ich meine, es sind also jetzt bald wieder 100.000 US-Soldaten in Europa. Zum Beispiel, ich habe eigentlich wenig Zweifel, dass die NATO-Staaten innerhalb von wenigen Tagen die Lufthoheit über ganz Osteuropa herstellen könnten. Aber wie gesagt, das sind Spekulationen, Christoph, wir wissen es einfach nicht. Jedenfalls, wenn man sich die Vorführung in der Ukraine anguckt, ich meine, vielleicht sollte man weniger Geld für Hyperschallwaffen ausgeben und mehr für die Reifen von Fahrzeugen oder vielleicht mal einen Ölwechsel machen bei einem Panzer oder irgendwas. Also ich meine, wenn die Fahrzeuge einer Armee liegen bleiben, ja, weil die Reifen nicht in Ordnung sind und weil die Motoren aussetzen, dann fragt man sich eben schon, in welchem Zustand die gesamte Armee ist. Und ich glaube, das ist schon eine Frage, die die Generalstäbe innerhalb der NATO und auch in Washington beschäftigen wird in den nächsten Monaten. Irgendwas ist ja nun schon fundamental falsch gelaufen in der russischen Strategie, was die Ukraine angeht.
Ja, da hast du sicher recht, aber ich würde einfach dem noch entgegenhalten, bevor wir weitergehen. Die russische Armee oder früher die Rote Armee hat immer schlecht angefangen und am Schluss haben sie noch gewonnen. Also ich sage einfach, da ist vielleicht das letzte Wort noch nicht gesprochen.
Ja, das gestehe ich dir gern zu. Ich meine, es ist ja auch einfach so, dass, wie gesagt, die könnten diesen Krieg ja auch weiterführen mit Raketen und langer Artillerie, Long Range Artillery, und vielleicht wird es am Ende dann doch so, wie sich Moskau das erhofft hat. Aber man hat natürlich jetzt schon sehr viele Einblicke gekriegt in eine Armee, die also erschreckend schwach agiert hat, was Kommunikation angeht, was die Luftüberlegenheit angeht, was den Zusammenhalt der Truppen angeht, und offensichtlich gibt es ja auch Probleme mit der Moral dieser Truppe. Aber hoffen wir, dass es nicht so weit kommt, um Gottes Willen. Das Letzte, was wir wollten, wäre ein Aneinandergeraten der russischen Armee mit der NATO-Armee irgendwo, sei es im Baltikum, sei es in Rumänien, sei es in der Slowakei, sei es in Ungarn oder in Polen. Das wäre eine Katastrophe für die Weltgeschichte. Ich glaube, da sind wir uns dann doch ziemlich einig, Christoph.
Absolut. Und den beiden, ihm ist ja wirklich gelungen, die Allianz zusammenzuschweissen angesichts von dem Angriffskrieg von Russland gegenüber der Ukraine. Besteht die Gefahr, dass die Allianz anfängt zu bröckeln, wenn der Krieg in der Ukraine noch lang geht?
Glaube ich schon. Ich meine, Krieg bringt immer irrsinnige Ungewissheiten mit sich. Und wir haben keine Ahnung, wie die Lage in 4 Wochen aussehen wird. Es gibt innerhalb der NATO, innerhalb der EU unsichere Kantonisten. Berlin ist einer, immer noch. Ungarn ist ein zweiter. Es werden auch andere dazukommen. Aber bisher muss man sagen, dass diese Allianz erstaunlich gut zusammengehalten hat. Und wie gesagt, wir haben beim letzten Mal darüber geredet, das ist nun schon ein Verdienst von Joe Biden. Und ich frage mich eben, warum ihm das so wenig eingebracht hat bisher.
Ja, was ist deine Antwort? Also, wieso hat sich das nicht ausgezahlt? Also, er hat ja sehr tiefe Umfragewert.
Ja, ich glaube, das hat mit der Inflation was zu tun, mit der Wirtschaft. mit der Wirtschaftslage, obwohl die Wirtschaftslage eigentlich hier hervorragend ist. Die Arbeitslosigkeit ist sehr niedrig, das Angebot an offenen Stellen ist auf Rekordniveau, die Leute haben Geld. Also mir ist es irgendwie nicht ganz klar, was da los ist. Vielleicht ist es auch einfach das Erscheinungsbild von Joe Biden, dass man ihn doch als einen fast greisenhaften Charakter begreift. Es hängt vielleicht damit zusammen, wie er redet, dieses etwas zurückgenommene, leise. Aber letztendlich, muss ich sagen, hat er eigentlich diese 40% Zustimmung, nur 40%, die er im Moment hat, nicht verdient, meiner Ansicht nach.
Ja, und dann, also apropos Innenpolitik, dann ist da auch immer noch der Donald Trump und der ist nach wie vor von Putin begeistert.
Ja, und zwar so, dass er neulich Putin um Hilfe gebeten hat bei der Aufklärung des angeblichen Skandals um Bidens Sohn Hunter Biden. Das war also nur vor wenigen Tagen. Wie damals, erinnerst du dich, Christoph, im Wahlkampf 2016, als Trump Putin bat, er solle doch bitte die verschollenen, angeblich verschollenen E-Mails von Hillary Clinton herbeischaffen. Ich gehe mal davon aus, dass sich die Stellung Trumps in der amerikanischen Politik erheblich verschlechtert hat in den letzten 4 Wochen. Und wenn ich vor 3 Monaten noch der Ansicht war, dass Trump ein sicherer Kandidat und Gewinner der republikanischen Vorwahlen wäre 2024, dann würde ich das jetzt revidieren. Er hat sich so ins Abseits manövriert, auch in seiner eigenen Partei. Christoph, sogar seine Basis ist gespalten. Es gibt Leute in der Basis von Trump, die sagen, nein, wir wollen mit der Ukraine nichts zu tun haben, wir sollten unser Heil mit Russland versuchen. Dieser christliche Ethnonationalismus von Putin begeistert diese Leute. Und auf der anderen Seite gibt es aber auch Leute in Trumps Basis, die sagen, nein, wir sollten reingehen, die Ukraine schickt amerikanische Truppen. Also eine ungeheure Bandbreite und das ist nicht gut für Donald Trump. Das ist nicht gut.
Aber lass doch noch schnell kurz rein, wenn er kürzlich wieder gesagt hat zum Putin bei einer Rallye.
But they asked me, is Putin smart? Yes, Putin was smart. And I actually thought he was going to be negotiating. I said, that's a hell of a way to negotiate. Put 200,000 soldiers on the border. It should have never happened.
Das ist also der Donald Trump, wie man ihn kennt. Er hat gesagt, ja, der Putin Soldaten aufmarschieren lassen, dass er noch eine bessere Verhandlungsposition hat. Also der Trump ist mit dieser Argumentation nicht allein. Du sagst zwar eben, es sind viele jetzt weggegangen, aber auch so ein berühmter und bekannter und teilweise auch beliebter TV-Moderator wie der Tucker Carlson von Fox News ist ein Putin-Anhänger. Wie kommt das an?
Im Moment nicht so gut. Ich meine, ich habe es ja eben gesagt, es gibt gewisse Kreise innerhalb der Republikanischen Partei, die diesen christlich, vielleicht sogar mystischen Ethnonationalismus von Putin huldigen, weil er natürlich, weil sie sich dasselbe für die USA erhoffen. Aber im Großen und Ganzen kommt das nicht gut an. Und die Partei ist natürlich auch weit abgerückt jetzt von, die Republikanische Partei, weit abgerückt von dieser Haltung. Es gibt innerhalb der Kongressführung in Washington niemanden mehr, der hier Heldenverehrung, was Putin angeht, betreibt oder der denselben Unsinn und dasselbe Geschwurbel verbreiten würde, das Tucker Carlson auf Fox News verbreitet. Aber es gibt am wilden rechten Rand dieser Partei Figuren wie die Abgeordneten Matt Gaetz oder Marjorie Taylor Greene oder Madison Cawthorn, die weiterhin feste zu Putin stehen. Eben, denke ich, aus dem Grund, den ich jetzt zweimal genannt habe. Das geht dann so weit, dass der Abgeordnete Madison Cawthorn neulich sagte, Zelensky sei ein Schurke und die Ukraine sei saumäßig, weil sie unter anderem einer Vogue-Ideologie anhinge. Das ist schon ziemlich verrückt, ja. Aber man muss sagen, dass der Einfluss dieser Gruppe innerhalb der Republikanischen Partei zunehmend schwindet.
Aber hast die Republikanische Partei Kraft, erneut die Kandidatur für das Weiße Haus von Donald Trump 2024 abzuwenden?
Ja. Ich glaube, dass es am letzten Endes ein Selbsterhaltungstrieb sein wird, ja. Der Mann ist dermaßen abgelutscht und er wird noch abgelutschter sein 2024. Warum mit jemandem gehen, der crazy ist, und auch noch in diese ganze Sache mit dem 6. Januar 2021 reingezogen wird, also den Sturm aufs Kapitol, der ja weiterhin untersucht wird. Warum mit so jemandem antreten, wenn man Leute hat wie Florida-Gouverneur Ron DeSantis, der also genauso knallhart ist wie Trump, wenn nicht noch knallhärter, aber eben nicht so verrückt ist, nicht so verrückt daherkommt und der auch wesentlich geschickter ist, als Trump das ist. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Partei nochmals auf Trump reinfällt. Ich glaube es nicht und ich habe es ja vorhin gesagt, damit revidiere ich, was ich vor 3 Monaten noch sagte. Ich denke, der Krieg in der Ukraine ist für Trump eine Katastrophe, eine politische Katastrophe.
Wir werden es sehen, wir haben ja den Ron DeSantis an dieser Stelle auch schon vorgestellt. Lieber Martin, zum Schluss nochmal zurück zu dem Krieg in der Ukraine. Deine persönliche Einschätzung, was meinst du, wie wird das dort ausgehen?
Ich weiß es nicht, Christoph. Ich hoffe, dass man eine Verhandlungslösung möglichst schnell findet. Ich befürchte aber tatsächlich, dass es sich bei dem derzeitigen Hin und Her darum gehen könnte, dass die Russen sich neu positionieren, dass man in Moskau zu einem Long-Distance-Krieg übergeht, also mit schwerer Artillerie, mit Raketen, mit Präzisionswaffen, mit Luftangriffen und dass am Ende tatsächlich die Städte in der Ukraine in Schutt und Asche liegen, selbst Lemberg, selbst Lviv, und Kiew. Aber wie gesagt, es gibt diese Verhandlungen. Man muss auf das Allerbeste hoffen. Und vor allen Dingen, Christoph, müssen wir darauf hoffen, dass es nicht zu einer Eskalation kommt, wie der, über die wir vorhin geredet haben, dass am Ende die NATO und die Russen in einen Krieg reinschlittern oder dass wir eine Situation haben wie während der kubanischen Raketenkrise, dass die ganze Welt am Abgrund steht. Ich hoffe, dass das nicht passieren wird.
Merci vielmals, lieber Martin, für deine Einschätzung. Und selbstverständlich dürfen wir dich da überhaupt nicht drauf behaften, weil wir wissen jetzt wirklich nicht, wie das wird ausgehen. Und ich bin ziemlich sicher, dass auch Protagonisten in Moskau wie auch in Kiew nicht wissen, wie das alles noch wird enden. Das war eine weitere Folge von «Alles klar, Amerika» am Tamedia-Podcast in den USA. Merci vielmals für die Aufmerksamkeit. In 2 Wochen begrüße ich da wieder den Fabian Fellmann, unseren Korrespondent in Washington. Nachlesen kann man den Podcast auf den Websites von Tagesanzeiger, BATZ, Bund, Berner Zeitung und allen anderen der Mediatitel und natürlich auch dort, wo überall, wo es Podcasts gibt. Am Mikrofon in Charlottesville, Virginia, ist der Martin Kilian gewesen. Mein Name ist Christoph Münger. Bis zum nächsten Mal.
Tschüss Christoph, bis zum nächsten Mal. Stay healthy and happy.